am 15. April könnte es eine dritte Runde geben, eine dritte Runde, eine dritte Amtszeit für Andreas Bausewein. Sicherlich wird es eine Stichwahl geben, müssen wir noch warten bis zum 29. Und dann wird klar sein, wer neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin werden wird. Ist er noch aufgeregt? Ist es schon Alltagsjob, dieser Wahlkampf? Wie geht's ihm eigentlich? Das frage ich den Amtsinhaber Andreas Bausewein. Schönen guten Tag, Bausewein.
Morgen.
Sind Sie gegen oder für eine Amtszeitbegrenzung?
Also jetzt auf bei chinesischen Präsidenten.
Im speziellen Fall nicht.
Mhm. Nein, Spaß beiseite.
Nee, das ist halt, ich meine das durchaus ernst. Nee, ich meine das durchaus ernst, weil das ist ja eine Idee, die Diskussion, Amtszeiten zu begrenzen, ja. Macht auf Zeit. Und das macht ja was mit allem,
was diesen Job hat. Nein, das hat durchaus was. Ich meine, indirekt gibt's die ja bei Bürgermeistern.
Wieso?
Und zwar gibt es eine Altersgrenze. Also man darf das letzte Mal kandidieren vor dem 65. Geburtstag. Also man darf das nicht ohne Ende nach hinten.
Dezernenten auch wohl,
oder? Ja, alle kommunalen Wahlbeamten. Also man darf vor dem 65. Geburtstag das letzte Mal kandidieren. Die Begrenzung gibt es bei Ministern oder Kanzlern eben nicht. Ne? So gesehen gibt es eine Begrenzung, aber sie meinen ja was anderes. Ne? Vornherein, dass man sagt, was weiß ich, drei Wahlperioden oder sowas. Ja, kann man drüber reden.
Aber wie ist Ihre persönliche Meinung? Weil das, also ich meine,
Sie machen, nein, grundsätzlich bin ich schon
für die jetzt neu hergekommen sind. Nein, zweite Amtsperiode. Sie haben jetzt zwölf Jahre.
Klar, ich war auch sehr jung, als ich ins Amt kam. Da war ich 33. Jetzt bin ich noch 44. Das ist schon, wenn die meisten OBs, die kommen erst mal 50 ins Amt. Also ich bin ja relativ früh dran gewesen. Es spricht schon einiges dafür, sich mal Gedanken zu machen, generell über Amtszeitbegrenzung. Aber dann muss es für alle gelten und für jeden.
Denn der Amtsbonus, ja, viele sagen so, Mensch, den kenne ich halt, den wähle ich und so weiter, das ist ein netter Typ, macht es mir ja auch schwer im Neuanfang. Wir sind jetzt in der Bundespolitik, da gibt es ja auch die Forderung und die Ansage, Mensch, Frau Merkel hätte schon mal eher für Nachwuchs sorgen sollen und das ist für die Demokratie wichtig. Also Amtszeitbegrenzung, kann man mit Ihnen drüber reden. Aber erst, wenn Sie Herrn Ruge überholt haben, oder was?
Also grundsätzlich kann man wirklich über sowas, sollte man mal diskutieren. Ja. Aber wie gesagt, dann muss es für alle gelten und für jeden. Und dann muss man auch von vornherein wissen, auf was man sich einlässt. Ja. Und dann ist das in Ordnung. Aber Sie haben schon recht, 12 Jahre ist eine lange Zeit, keine Frage. Insbesondere wenn man von vorn auf 12 Jahre guckt. Wenn man auf 12 Jahre zurückschaut, ist es eigentlich gar nicht so lange.
Das stimmt, also es kommt Ihnen gar nicht so lang vor. Als wir das erste Mal hier gesessen haben, wer ist eigentlich Andreas Bausewein? War da die Titel der Sendung überschrieben, da wussten Sie selber noch nicht, wer Sie sind.
Doch, ich wusste schon, wer ich bin, aber die anderen wussten es nicht. Das hat sich, denke ich, jetzt geändert. Ja, ich weiß immer noch, wer ich bin, aber die anderen denke ich auch. Ja. Man hat ja in der Stadt mittlerweile, das hat doch ein paar Jahre gedauert. Ne? Das ist ja, ich meine, muss man sagen, Manfred Ruge hat ja auch als Person durchaus große Spuren hinterlassen und er war natürlich...
Der hatte drei Amtszeiten, oder?
Drei, aber die erste war noch kürzer.
Ach so.
Die erste war ja noch alte DDR-Kommunalverfassung, modifizierte, die waren nur 4 Jahre und die darauf folgenden zwei jeweils 6 Jahre und deswegen kam er auf 16 Jahre. Er hatte de facto drei Wahlzeiten.
Das heißt, wenn Sie das Ding jetzt wiederholen, dann werden Sie, wenn Sie es zu Ende machen, tatsächlich Manfred Ruge überholen.
Was die Amtsdauer angeht, ja.
Ja, spielt das in Ihren Gedanken eine Rolle? Ist das so, sind Sie ein sportlicher Typ, der sowas mitrechnet, mitdenkt?
Also es ist nicht mein Leitgedanke, der mich führt, ja. Es ist schon, also wenn's so werden würde, dann, ja, ich meine, man war dann auf jeden Fall keine Eintagsfliege, aber das war mir schon nach 6 Jahren nicht so gesehen. Mhm. Aber jetzt, dass ich unbedingt in irgendwelche Geschichtsbücher deswegen reinkommen will, das, also übrigens der Erfurter Rekord, was OBs angeht, beläuft sich auf 24 Jahre. Oh. Es gab zwei Kollegen, die jeweils 24 Jahre im Amt waren.
Und was ist mit Rosi?
Rosi selber war nur 7 Jahre.
Ach so.
82 bis 89.
Aha. Gut. Naja, alles, der Leitgedanke, nee, mach mal lieber nicht. Der Leitgedanke, der Sie treibt, was ist das? Ist der Leitgedanke Ihrer Partei, der ja auf Ihrem Wahlplakat ganz klein ist? Oder ist es der Leitgedanke Ihr ganz persönlicher? Was ist denn Ihr Leitgedanke? Was ist denn der Leitgedanke von Andreas Bausewein?
Mein Leitgedanke ist, dass ich, glaube ich, der Stadt die letzten 12 Jahre nicht schlecht getan habe. Erfurt hat die letzten 12 Jahre eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Unglaubliche wirtschaftliche Entwicklung, auch was die Einwohnerzahlen angeht. Es war schon vor 12 Jahren die schönste Großstadt Deutschlands und sie ist noch schöner geworden. Ich glaube, wir haben auch eine unglaubliche Lebensqualität. Aber ich will auch bestimmte Dinge noch zu Ende bringen. Also ich finde die Bundesgartenschau zum Beispiel, die würde ich gerne als OB eröffnen.
Da haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Für wen ist denn diese Buga? Ist das für die vielen Leute. Touristen, nein, die hierher kommen?
Natürlich. Ich meine,
oder ist das für die Menschen?
Nee, die Buga ist in erster Linie Stadtentwicklung. Na klar, ist die Buga auch ein bisschen Mittel zum Zweck. als im Jahr 2010 klar war, dass die Kriterien der Bundesgartenschaugesellschaft verändert wurden und dass man auch mit Bestandsanlagen, Bestandsparks in die Buga gehen konnte. Vorher war es ja so, sie mussten quasi aus Brachland einen neuen Park entwickeln. Und glücklicherweise hatten wir wenig Brachland in Erfurt und hatten schon viele Parks. Deswegen gab es nie eine Bewerbung in den 90er Jahren. Die haben die Kriterien geändert und wir konnten mit der EGA rangehen. Da haben wir gesagt, so, wir müssen zweistellige Millionensummen auf der EGA investieren, um die EGA am Netz zu halten. Also man darf nie vergessen, vieles, was da oben steht, sollte nur 10 Jahre maximal halten. Also wir müssen einfach ran an die Infrastruktur.
Seinerzeit.
Es ist immer so ein Paradebeispiel für deutsche Handwerkskunst, ja, dass die Hallen immer noch stehen und dass es doch so lange gehalten
hat. Das wissen ja viele nicht, dass es wirklich temporär nur gedacht war.
Temporär. Also 5 bis 10 Jahre sollte vieles halten und das müssen wir nachjustieren. Dann war klar, der Petersberg, bei allem, was die Bauhütte die letzten 28 Jahre Tolles geleistet hat, aber das Plateau, da muss eine Struktur rein. Und der Norden der Stadt, die Geraau, das ist wirklich Stadtentwicklung pur. Also da muss man realistisch sein von diesen Avisierungen.
Sie haben das so weggesprochen, Sie reden von der Geraau. Also diese.
Wir ziehen die, ja, weil im Grunde, es liegt ein bisschen kurz, aber de facto ist das eine Parkanlage für 70.000 Erfurter, die da neu gestaltet wird, die zum Teil auch neu entsteht, wo wir wirklich den Grünzug durchgängig machen vom Nordpark bis nach Gispersleben. Und da muss man realistisch sein. Den Teil haben wir insbesondere reingenommen für die Bevölkerung der Stadt. Also von den avisierten 2 Millionen Buga-Besuchern werden wahrscheinlich nicht 1,75 Millionen sich diesen Teil angucken. Da geht es wirklich ganz klar um Stadtentwicklung. Und wir gehen gegenwärtig davon aus, dass wir etwa 105 Millionen Euro verbauen.
Wo kommt das Geld her?
Weil und Eigenmittel 15%. 15 Millionen.
15 Millionen
Eigenmittel und der Rest sind Fördermittel und wir bauen Brücken damit, ne, zum Beispiel, die wir sowieso machen müssen. Also hätten wir ohne die Bundesgartenschau, hätten wir viele Dinge, die wir jetzt machen, sowieso machen müssen, aber es wäre für uns viel teurer gekommen, weil wir im Regelfall die Förderquoten nicht bekommen hätten. So gesehen ist die Buga Mittel zum Zweck, was Stadtentwicklung angeht, aber natürlich auch Mittel zum Zweck, um noch stärker auf die Stadt aufmerksam zu machen, über die ganzen Thüringens hinaus. Und letztendlich muss man sagen, der erwerbsmäßige Gartenbau, der gehört nach Erfurt, der ist hier entstanden. Und wenn im Jahr 2021 die Buga eröffnet, das ist auch 60 Jahre IGA. Also es ist, wir feiern noch ein kleines Jubiläum dann. Das passt einfach. Also es ist was Nachhaltiges. Es wird relativ wenig geben, was nach der Buga wieder abgeräumt wird.
Die muss man dann stehen. Die Kröte schlucken, dass bestimmte Areale eingezäunt werden und dann Eintritt verlangt wird? Ja. Die komische Sache mit dem Nordpark, da
diskutieren ja wir Sachen. Ja noch. Auch was in Petersberg, klar, das ist die temporäre Kröte, die Erfurter schlucken müssen. Aber dafür gibt's eben, dafür gibt's auch was. Ja, auch was langfristig und eben nicht nur für ein halbes Jahr. Aber auch da muss man mal gucken, es ist ja ohne weiteres möglich, dass man dann eine Jahreskarte kauft, eine Buga-Jahreskarte und immer Zugang hat. Ne? Und wer zum Beispiel Petersberg, wer da arbeitet, wer da wohnt, bekommt logischerweise dort auch unentgeltlich so eine Karte, damit sie da hinkommen, wo sie wohnen. Ne? Also als andere. Haben ja andere genauso gemacht. Aber das ist halt bei der EGA wird es kein Wunder, die ist eingezäunt, da muss man einen Eintritt bezahlen, aber gerade was den Petersberg angeht, klar, für das halbe Jahr wird es halt so sein, aber ich sag mal, das, was wir alle danach bekommen. Ich glaube, das wiegt das deutlich auf.
Weiter mit dem Leitgedanken, mit T, die anderen Gedanken, die wir uns ums Leit machen von Parteien später. Wie ist es mit dem Leitgedanken, der Grundidee, dem Image dieser Stadt? Es kommen viele Menschen nach Erfurt und oft ist es ein Argument, ja, das ist doch wichtig für die Touristen, wenn die kommen und die Leute kommen hier zum Einkaufen und so weiter. Da habe ich manchmal das Gefühl, und es gibt auch die Kritik, dass die Stadt für Touristen gemacht ist und sie auch schön ist, eine schöne Puppenstube, es ist alles wunderbar. Aber die Vororte, die Stadtteile sind nicht so im Fokus, sondern die schöne, wunderbare Innenstadt, die für Touristen hergerichtet wird. Ist das ein Vorwurf oder ein
stimmt nicht,
den Sie verstehen können?
Na gut, ich kann ihn schon verstehen. Weil so ein Bild ja manchmal auch gezeichnet wird, aber es stimmt schlichtweg nicht. Ich meine, natürlich darf man auch nicht verkennen, dass wir mittlerweile 13 Millionen Gäste in der Stadt haben im Jahr. 13 Millionen. Und man sagt, dass mindestens 10.000 Erfurter direkt oder indirekt vom Tourismus leben. Das ist mal eine Ausnahme.
Also wie viel?
Mindestens 10.000 Erfurter direkt oder indirekt vom Tourismus.
200.000.
Ja, hallo, wir haben in der Stadt haben wir 110.000 Arbeitsplätze. Übrigens auch das mal ein Thema. als ich kam, waren es 94.000. Ne? Also es gab da auch einen deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Aber der Tourismus ist ein ganz, ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man da weiterhin gut aufgestellt bleibt. Auf der anderen Seite haben wir auch durchaus in den Randbereichen der Stadt viel getan. Also in den nächsten Wochen ist Beginn der Spatenstich Berliner Platz, Neugestaltung des ganzen Boulevards. Ich glaube auch, dass wir auch in den Großwohnsiedlungen die letzten Jahre einiges vorangebracht haben. Ne? Also Kindergärten saniert haben, Außenbereiche neu gestaltet haben. Schwanze-Berliner Platz, Moskauer Platz, da stand vor 10 Jahren noch das Kufz. Ja, da eine Lösung hinzubekommen, dass man sagt, man kriegt das weggerissen und kriegt da jetzt eine kleinteilige Versorgungsstruktur hin, was auch so als Ortsteilmitte gilt, das kann man ja auch nicht wegwischen. Also ich glaube, da ist schon viel geschehen, klar. Aber die historische Innenstadt, die sehen eben die meisten Leute, weil sie jeden Tag durchfahren und weil da eben auch die vielen Touristen hinkommen.
Mhm. Sie haben die Sanierung angesprochen, Kindergärten, das war ein Thema, was Sie schon fast vor 10 Jahren sich auf die Fahne geschrieben haben, da sind Sie noch nicht durch.
Wissen Sie, wo ich gerade herkomme? Ich komme gerade von der Auftaktveranstaltung Schulnetzplanung. Mhm. Hochinteressant, der ganze...
Das wollte ich Ihnen noch ersparen mit den stinkenden Klos und den Zuständen in den Schulen.
Nein, ich will jetzt mal was sagen, weil das ist, ich bin Zeit für Optimismus. Wir haben ja nämlich in der Stadt Erfurt Probleme, die andere gerne hätten. Diese Stadt platzt aus allen Nähten. Mhm. Wir haben vor 15 Jahren mit 1000 Geburten im Jahr gerechnet. Wir haben mit einer Einwohnerzahl gerechnet im Jahr 2035 von 165.000. Jetzt liegen wir im Jahr 2035 wahrscheinlich bei 235.000, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir liegen jetzt schon wieder, die Prognosen wurden ja angepasst, die Bevölkerungsprognosen. Mhm. Wir liegen jetzt schon wieder aktuell in den aktuellen Zahlen deutlich vor der aktuellen Prognose. Also wir liegen möglicherweise bei 240.000 plus Einwohner.
Freut Sie das?
Weil eine erwachsene Stadt es freut mich schon, weil es eben auch zeigt, dass diese Stadt wirtschaftlich gut aufgestellt ist und unglaublich attraktiv ist. Und in Erfurt kann man auch gut leben. Ja, also diese Stadt, wenn Sie auch abends durch die Innenstadt laufen, Sie können was erleben. Das ist bei einer Stadt mit gut 200.000 Einwohnern nicht die Regel. Gehen Sie mal nachts durch Bielefeld oder Wolfsburg. Ist nicht so schön wie hier in Erfurt. Und das ist ja auch ein Zeichen für Attraktivität. Auf der anderen Seite muss man eben darauf reagieren. Und weil Sie gerade die Kitas ansprechen, ja, ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn im Jahr 2006 mal eine Zeitspanne genannt. Aber ich kann Ihnen auch erklären, warum ich die genannt habe. Wir hatten damals 106 Kitas am Netz. Und dann habe ich die erste Woche im Jugendamt gefragt, Sanierungsstau, wie viele Kitas und so weiter und so fort. Und da wurde mir gesagt, Sanierungsstau 27 Millionen Euro, weil wir behalten perspektivisch nur 70 Kitas. Maximal, weil keine Kinder mehr da sind. Die anderen schließen wir und in den 70 Kitas, die wir behalten, 27 Millionen Euro Sanierungsstau. Wir haben aktuell 107 Kitas am Netz und es werden weitere folgen, weil eben die Kinder da sind, die es vor 10 Jahren nicht mehr gab. Und das ist doch eigentlich was Schönes. Und genauso ist es, was die Schulen angeht. Wir überlegen, wo wir neue Schulen hinbauen. Der normale Bürgermeister in Thüringen macht sich Gedanken, wann er welche Schule schließt. Das sind doch Luxusprobleme. Klar, mit mehr Geld werden sie einfacher zu lösen. Aber diese Stadt wächst, die entwickelt sich und die ist unglaublich attraktiv.
Mhm. Wachsen um jeden Preis. Das ist ja mit dem
Wachsen. Die Frage ist da auch nicht, wollen wir wachsen oder nicht? Wir tun es einfach. Ich sage mal eins, vor 4 Jahren war das, kurz vor der Landtagswahl, hatten wir in der Messe eine Veranstaltung, hat damals Christian Karius eingeladen, damals noch als Bauminister. Eine Veranstaltung, wo die Mittelthüringer OBs und Bürgermeister anwesend waren, da ging es auch um die Frage sozialer Wohnungsbau und Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungswanderung und vieles mehr. Und dann gab es den ganz konkreten Fall Apolda und Jena. Jena platzt aus allen Nähten, Apolda stehende Häuser leer. Und da hat Rüdiger Eisenbrand, der Bürgermeister von Apolda, gesagt, er versteht es nicht, man könnte für wenig Geld in Apolda eine Wohnung anbieten. Die Verbindung mit dem Zug nach Jena ist optimal. Die Studenten haben ein Semesterticket, die können also kostenlos mit dem Zug fahren. Und was machen die Studenten? Sie wollen nicht in Apolda wohnen, sie wollen trotzdem nach Jena. Und genauso ist das mit Erfurt. Es ist nicht die Frage, ob wir das Wachstum haben wollen oder nicht. Wir haben es einfach. Die Leute kommen her, weil die Stadt eben das bietet, was sie bietet. Und da müssen wir entsprechend darauf reagieren. Auch mit sozialem Wohnungsbau.
Ich habe ja gelernt von Ihrem Entwicklungsdirektor, vom Stadtteilplaner Paul Börsch, dass es eben 7 Jahre dauert, ehe so eine Wohnung entsteht. Also diese Zyklen sind sehr relativ lang, von der Planung bis zum Bau. Und dass wir manche Jahre hinterherkommen, manche auch nicht. Der Bedarf ist so groß, dass das mit dem Wohnungsbau schwer zu planen ist. Ja, hat ja zur Folge, dass dann auch die Mieten steigen und das ein Riesenproblem ist. Da müssen wir Antworten drauf finden, den bezahlbaren Wohnraum in Erfurt hinzubekommen, um das zu verhindern, dass es eben die Gegenden gibt, wo eben die Ärmeren wohnen, da wo die Reichen und Schönen oder Halbschönen wohnen oder Halbreichen,
die schön wären.
Ja. Aber das ist ja ein echtes Problem. Wie wollen Sie dem entgegenwirken, dass wir eben nicht diese Stigmatisierung Stabilisierung der Wohngebiete haben?
Also erstmal ist es so, dass wir glücklicherweise einen entscheidenden dämpfenden Faktor haben, was die Mieten angeht. Das heißt nicht, dass die Mieten nicht steigen. Aber die Hälfte aller Erfurter Wohnungen befinden sich in kommunalen oder genossenschaftlichen Besitz. Das ist ein Segen. Das ist ein Segen. Ist auch ein Segen, dass es uns vor 10 Jahren gelungen ist, vor 11 Jahren gelungen ist, die Kurve zu retten, die kurz vor der Insolvenz stand. Und ich kann mich damals erinnern, das war ja eine meiner ersten Geschichten, mit denen ich konfrontiert wurde im Amt. Es gab ja nicht wenig Stadträte, die waren noch der Meinung, am besten die Kurve komplett verkaufen, ne, wie die Dresdner, und dann als Stadt komplett entschulden. Es ist ein Segen, dass wir das nicht gemacht haben, dass wir die Kurve saniert haben, die steht heute gut da, und dass sie immer noch die größte Erfurter Wohnungsgesellschaft ist, weil auch die müssen mal ab und zu die Mieten anpassen. Das geht ja nicht anders, ne? Aber die werden nie eine Preistreiberei betreiben, wie so mancher Private, auch da ausdrücklich so mancher Private, machen ja auch nicht alle. Ne? Aber dadurch 50% der Wohnungen sich im genossenschaftlichen und städtischen Besitz befinden, wirkt das durchaus dämpfend auf die Entwicklung, sonst würden die Mieten viel stärker steigen. Ja, wir müssen bauen, ja, es wird gebaut. Wir bauen derzeit im Schnitt 700-800 Wohnungen im Jahr. Das ist auch ungefähr das, was wir brauchen, um den Zuzug abzufangen. Aber gegenwärtig ist es noch so, dass die Wohnungen vor allem im höheren Preissegment gebaut werden. Dann kommt es zu Verschiebungen. Ja, der eine oder andere zieht aus einer günstigeren Wohnung raus, eine teure rein. Damit haben wir wieder auch Wohnungen am Markt, die einigermaßen noch sich leistbar sind. Aber wir werden Ende des Jahres im Stadtrat beschließen, nach meinen Vorstellungen jedenfalls, ein Baulandmodell. Zwei Komponenten, wo wir zum einen festlegen, dass 20% aller Wohnungen, die gebaut werden, Sozialwohnungen sein müssen.
Mit einer Mietpreisbindung zwar, für 15 Jahre? Bindung
für mindestens 15 Jahre, und zwar völlig egal, wo sie entstehen. Also sowohl in den Großwohnsiedlungen als auch im Süden der Stadt, als auch im Westen der Stadt, also dort, wo Wohnungen gebaut werden.
Das heißt, wenn jetzt das alte Schlachthofgelände steht, heute in der Zeitung,
ja, ich sag mal so, wir müssen,
kriegt der Bauherr die Auflage, ja, 20%.
Wir müssen natürlich dort einen Stichtag definieren. Also wir klären das gerade rechtlich ab. Das ist rechtlich nicht ganz einfach, das hinzubekommen, aber es gibt Städte, die haben es geschafft, und das müssen wir genauso machen. Wir müssen logischerweise dort einen Stichtag definieren, weil natürlich, man kann auch jetzt einen Investor, der jahrelang seine Planung vorantreibt, ja, und das Geld auftreibt und so weiter und so fort, kann man auch nicht dann eine Woche vom Baustart sagen, übrigens, jetzt musst du 20% deiner Wohnung Sozialwohnung machen, das muss ja entsprechend kalkuliert werden. Also das da passt mal auf. Aber das Ziel ist eben auch dort Durchmischung, ja? Also eben Sozialwohnungen überall.
Also die Durchmischung ist ein ausdrückliches Ziel ihrerseits.
Ja, das muss man sagen, auch in Erfurt gab es eine soziale Entmischung die letzten 25 Jahre, und das ist ein Mittel, wie man so ein bisschen gegenhalten kann. Die Kurve steigt wieder ein in den Wohnungsbau. Tallinner Straße ist ganz akut, das wird nächstes Jahr losgehen. Und eine weitere Säule wird sein, dass wir versuchen, einen Weg zu finden, kommunales Land für Häuslebauer, also für junge Familien, kostengünstiger abzugeben. Also das gehört zur Wahrheit dazu, das Wachstum der Stadt und dieser Druck auf den Wohnungsmarkt und auf die Grundstücke führt eben dazu, dass die Preise, Grundstückspreise, unglaublich gestiegen sind. Und wenn Sie ein halbwegs normales Einkommen haben, ist es schwierig, ein Häuschen zu bauen mittlerweile.
Muss man natürlich auch den Leuten wieder in der LEG auf die Finger schauen, die ja zum Teil auch Bauland zurückhalten und Preistreiberei betreiben. Kann eine Stadt was machen oder
gucken,
kann sie zugucken?
Nee, alle gucken aufs Geld zum Schluss. Die können können sie auch private, die LEG zieht ja de facto als private, wenn es eine Landesgesellschaft ist, ja. Können Sie da wenig zwingen, was zu machen. Aber was wir eben machen können, und das muss aber juristisch abgeklärt werden, ist, dass wir kommunales Bauland kostengünstiger rausgeben mit einer Wertabschöpfungsklausel. Also falls jemand nach 15 Jahren sagt, ich verkaufe mein Häuschen jetzt, ja, oder nach 10 Jahren das sagt, dass man dann sagt, so, aber jetzt musst du dann für das günstige Bauland, das du bekommst,
das Ausgleich nicht spekuliert
zahlen.
Und
das nicht spekuliert wird dann.
Ja, alles da.
Und das ist der Plan, das wird nach Lage der Dinge Ende des Jahres im Stadtrat beschlossen. Also ich gehe davon aus, dass die Mehrheiten auch da sind. Wir klopfen jetzt die juristischen Wege ab und dann machen wir das so.
Es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten, zahlbare Mieten hinzubekommen. Mehr Bauland in Großstädten, aber das haben wir besprochen. Das Umland stärken ist eine Idee, Subventionen für Bauherren, Mietpreisbremse verschärfen und mehr sozialer Wohnungsbau eben durch dieses Modell, was Sie beschrieben haben. Wird das reichen oder was würden Sie favorisieren? Also bauen und diese 20%-Regelung?
Ja, und bauen auch mit einer gewissen Einschränkung. Ne? Also wir gucken auch, das wird jetzt auch das ISEC wird da fortgeschrieben, das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Und da gucken wir schon sehr genau, an welchen Stellen der Stadt wir uns Entwicklung vorstellen können. Ne? Also die Infrastruktur muss auch rundherum passen. Es macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwo auf die grüne Wiese, wo weit und breit keine Straßenbahn und kein Bus fährt, zu sagen, jetzt lassen wir aber hier...
Und keine Infrastruktur, also Kindergärten, Schulen, genau. Einkaufsmöglichkeiten, Kultur,
Parks. Da schauen wir eben ziemlich genau. Ja, aber, und eben, ja, aber was Herr Börsch übrigens auch sagt, ist, dass die Brachen, die wir haben, dass die in 5 Jahren weg sind. Also in 5 Jahren wird es nur noch Entwicklung geben, Stadtentwicklung geben, durch wirklich nicht durch Lückenbefüllung, weil die Lücken sind alle befüllt, sondern durch konkret Neubau dort, wo bis dato nichts stand.
Wo ist denn für Sie eine Grenze? Weil die Verkehrsinfrastruktur muss ja hinterherkommen. Das fängt bei Parkplätzen im Umland an, es fängt bei Parks an.
Es gibt keine Grenze. Was wollen Sie denn machen? Wollen Sie den Leuten verbieten, nach Erfurt zu ziehen? Das wird nicht passieren. Also wir werden uns einfach daran orientieren müssen, an der Entwicklung. Also ich meine, gegenwärtig die Masse der zuziehen.
Das heißt ja, es gibt keine Stadtplanung, Stadtentwicklung. Ja,
doch, gibt's die, na klar, aber Grenze, ich meine, wir werden einfach jetzt, wir reagieren auf das, was gerade mit uns passiert. Und wir gucken uns die Prognosen an, die mal vor 10 Jahren völlig andere waren, und gucken uns die aktuellen an und versuchen entsprechend damit umzugehen. Klar gibt es irgendwann danach 2035 wahrscheinlich den Knick, weil gegenwärtig ist es so, dass die Masse der zuziehen, die kommt ja aus Thüringen. Irgendwann kann da keiner mehr kommen, weil sie schon hier sind. Das ist, muss man auch mal deutlich sagen. Wir haben einen unglaublichen Zuzug. Es gibt ja Regionen des Landes, da kommen die Leute her. Also Kyffhäuser Kreis, die nächsten 20 Jahre Bevölkerung minus ein Drittel. Und da wird das Potenzial irgendwann nicht mehr da sein, dass die Leute in Größenordnung kommen.
Also das mal eine Megacity nächsten, und Ballungsraum trotzdem.
Aber eine Megacity, ja, wir werden danach, was weiß ich, wenn alles, wenn es ganz extrem läuft, werden wir 250.000 Einwohner haben. Ne? Also es ist weit entfernt von einer Megacity. Das ist deutlich über den Größen, mit denen wir gerechnet haben. Ich sag's nochmal, wir hatten mal, also 165.000 war mal die Zahl für die Prognose. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist also, wenn das dann 240 sind, das ist dann Delta fast die zukünftige Größe von Gera obendrauf. Ne? Also es ist schon eine grundsätzliche Veränderung der Rahmenbedingungen, aber das geht ja nicht unermesslich weiter.
Also es gibt dann auch Grenzen und du musst dann auch eine Grenze einziehen, sagen sie geht nicht, aber man muss ja mit der Entwicklung hinterherkommen. Es braucht dann auch die Infrastruktur, es braucht die Kultur, es braucht ja das, was er von lebenswert macht, muss ja dann mitwachsen. Wie wollen sie das denn hinbekommen? Also ein kulturelles Angebot.
Gut, das kulturelle Angebot ist ja, das städtische kulturelle Angebot ist ja sehr breit. Ja, und ich finde es ja immer übrigens, ich glaube manchmal, wir Erfurter haben manchmal das Talent, uns ja gerade in kulturellen Fragen selber ein bisschen runterzuschwatzen. Und gucken nach Weimar und sagen, ach, wie toll ist Weimar. Weimar ist sehr fokussiert auf ein paar Themen. Wir sind da viel breiter aufgestellt. Vor einigen Monaten haben ein paar Studenten der Uni haben diese Initiative gemacht, Frühstücksbus. Die haben sich einen Bus gemietet und sind durch Erfurt gefahren und Leute zum Frühstück eingeladen und haben die Leute befragt. Und ich durfte die Laudatio halten, als die den Preis bekommen haben im Augustinerkloster im Dezember. Und habe mir sehr genau mal das angeguckt, was die rausbekommen haben. Also erstmal haben sie gefragt, was ihnen nicht so gefällt. Na gut, das waren dann diese Themen wie unsinnige Ampelschaltungen und sowas. Ne? Und
aber das kann es doch nicht nur gewesen sein.
Das muss man auch sich angucken, was können wir da machen und so weiter und so fort. Aber ich fand vor allem den Teil interessant, was ihnen gefällt. Ausnahmslos alle, die befragt wurden, haben gesagt, sie lieben diese Stadt und sie leben gerne in der Stadt. Fast alle haben gesagt, sie schätzen das unglaublich breite und vielfältige kulturelle Angebot in dieser Stadt. Das finde ich doch mal spannend, ja, dass Menschen das offensichtlich, wenn sie mal einzeln befragt werden, schon sagen, es ist toll. Und wenn man dann manchmal so ein bisschen anonymer diskutiert, dann sagen wir, ach, Mensch, die Weimar und das kulturelle Angebot. Mensch, das ist unglaublich viel. Ja, und auch viele private Initiativen. Klar, muss man gucken, wie kann man das hier und da noch stärken und unterstützen. Aber wir sind weit davon entfernt, kulturell zu veröden.
Nur wenn zu manchen Konzerten fährt man dann eher nach Weimar oder nach Jena.
Das ist doch auch in Ordnung. Meine Güte, dafür kommen auch Jena, Weimarer nach Erfurt. Ich meine, das ist doch keine Entfernung, dahin zu fahren. Ja, wenn man mal ins DNT gehen will, und da soll man da auch mal hinfahren. Meine Güte. Solange man nicht zum Fußball nach Jena fährt, ist alles in Ordnung.
Das Thema Fußball wollte ich gar nicht ansprechen.
Ich eigentlich auch nicht.
Die Funktionsarena,
anderes Thema.
Aber werden Sie darauf jetzt im Wahlkampf häufiger angesprochen, dass Sie, Herr Bausewein, den von RWE in Stadion hingebaut haben?
Ich habe nicht den von RWE hingebaut, sondern ich habe...
Bekommen Sie diese Frage? Natürlich weiß ich, dass Sie das nicht gemacht haben.
Ja, gelegentlich schon. Es gibt ja auch Mitbewerber, die das sehr verkürzen. Ja, ich sage trotzdem immer, es war die richtige Entscheidung.
Also diese Multifunktionsarena zu bauen?
Eigenanteil der Stadt Erfurt für diesen Stadionneubau 7,4 Millionen Euro. Da Das ist die haushalterisch relevante Größe, über die wir reden. Jede Sanierung am Netzhalten des alten Stadions wäre teurer gewesen. Und was die Betreibung angeht, wir schießen gegenwärtig zu 800.000, 900.000. Das ist viel Geld. Wir haben zum alten Steigerwaldstadion 1,4 Millionen Euro zugeschossen. Also auch was den laufenden Haushalt angeht, legen wir noch oben drauf. Ja, ne? Aber wir haben früher viel mehr draufgelegt. Ja. Ne? Und das muss man auch mal. Und wir haben kein reines Fußballstadion gebaut.
Ja? Also die Arena, wo auch mal Fußball gespielt wird demnächst, in der wievielten Liga? Ach,
die werden auch in der, wenn Rot-Weiß Viertelliga spielt, wird auch Rot-Weiß in der vierten Liga oben spielen. Ne? Und man darf doch nicht verkennen, mittlerweile liegen wir bei über 100 Veranstaltungen in der Arena. Die wenigsten davon sind Fußballspiele. Und wir sind ein Kongressstandort. Auch das muss man doch mal deutlich sagen, der auch aus allen Nähten platzt. Aufgrund unserer unglaublich zentralen Lage. Also spätestens seit Dezember, seit dieser ICE-Anbindung nach München mit 2 Stunden und 23. Wir haben ja Kongresse und Veranstaltungen, die normalerweise nur in richtigen Metropolen stattfinden. Also wir haben zum Beispiel.
Sind wir eine falsche Metropole? Entschuldigung.
Nein, wir sind eine wunderschöne, mittelgroße Großstadt. Aber wir sind weit davon entfernt, eine dominierende Metropole zu sein. Da musst du schon nach Berlin fahren oder nach Hamburg fahren und selbst das ist schon fast zu klein, ne? Also im globalen Maßstab. Aber wir haben zum Beispiel im Mai den Deutschen Ärztetag in Erfurt. Ja, da kommen Tausende von Ärzten. Die kommen her, die meisten wahrscheinlich das erste Mal, die gucken sich die Stadt an, sagen, wunderschön, ich komme wieder. Und normalerweise finden solche Veranstaltungen oder auch der DFB seinen Bundestag hier hat oder vor Jahren der Juristentag.
Normalerweise,
normalerweise finden solche Veranstaltungen mindestens mal von der Größenordnung her in Leipzig statt. Am besten in Millionenstädten. Die kommen normalerweise nicht in Städte mit 200 noch fast 1000 Einwohnern. Und das zeigt aber, dass unsere zentrale Lage, sie kommen einfach her. Und das wird die nächsten Jahre aufgrund der Anbindung noch viel mehr zunehmen. Und das erklärt eben auch nicht nur die völlige Auslastung der Messe, die platzt ja aus allen Nähten, sondern eben auch die wirklich extrem gute Auslastung der Arena. Deswegen war die Entscheidung zum Bau dieser Arena eben keines reinen Fußballstadions, sondern einer Veranstaltungsarena, in der auch Fußball gespielt werden kann, unter deutlich besseren Bedingungen, als es bisher der Fall war, war aus meiner Sicht genau die richtige. Und jeder, der sagt, es war falsch, soll sagen, was er hätte gemacht. Ja, ich glaube, da kommen dann wenig Antworten.
ICE City Ost, wird das noch alles rechtzeitig? Finden sich da genügend Investoren? Ja. Weil das ist ja doch schon ein ganz schönes Ding, das da zu beleben. Man kann ja auch einsteigen, wieder aussteigen, umsteigen.
Erstmal muss man es ja ein bisschen trennen voneinander. Das hat ja ein bisschen gedauert, was die Freigabe der Grundstücke anging, weil von Seiten der Bahn. Ja, das ist ja alles, die LEG entwickelt das ja, aber da war eben von der ursprünglichen Planung her, konnte man sich seitens der Bahn nie vorstellen, dass da mal was anderes als Bahn stattfindet. Ja? Und deswegen dieses Bundesamt für, ich glaube Güterverkehr heißen sie, lange gebraucht, bis die Grundstücke freigegeben waren.
Umwidmung, ne?
Ja, das war also alle möglichen Kabel und Rohre, was da noch lang geht, weiß da keiner was. Da ist die LEG dran, sie wird das entwickeln, sie hat auch schon für bestimmte Teilbereiche Investoren, da wird es auch in naher Zukunft losgehen, aber was ich noch fast als viel entscheidender sehe, dass es uns jetzt in den letzten Wochen gelungen ist, für den Zughafen eine Lösung zu finden. Mhm. Das ist, muss man deutlich sagen, die ursprünglichen Planungen der LEG waren alles zu überplanen. Und das wäre das Ende des Zughafens gewesen. Und wir haben jetzt mit der Bahn eine Lösung gefunden, dass wir als Stadt den Zughafen kaufen, also die Fläche kaufen. Der Mietvertrag, wie er bisher läuft, läuft weiter. Dass wir dort als Stadt hinterher einen Bebauungsplan drüber ziehen, also Arbeitstitel Kreativwirtschaft. Mhm. Und damit den Zughafen die Gelegenheit geben, sich dort zu entwickeln, am Standort zu entwickeln, auch dort zu investieren. Und wenn der Zughafen dazu in der Lage ist, in was weiß ich, 15 irgendwas Jahren werden wir das Grundstück ohne das Ziel eines Gewinnes weiterverkaufen an den Zughafen. Also so gut, lange Rede, kurzer Sinn. Der Zughafen wird dort bleiben, wird sich dort entwickeln. Und das ist, glaube ich, schon für die dort sind, ein gutes Zeichen, aber auch für die ganze Stadt, weil die Kreativwirtschaft brauchen wir einfach.
Sie gehen davon aus, dass Sie auch da ein Band durchschneiden, dass wann könnte da irgendwas sein?
Ich gehe davon aus, dass ich, der Band da Zughafen ist ja da, da gibt es keine
Bänder. Ich meine jetzt das ganze ICE-City Ost, Entschuldigung.
In der nächsten Wahlperiode werde ich da Bänder durchschneiden, ja.
Welche Periode?
In der nächsten Wahlperiode werde ich Bänder durchschneiden. So viele Bänder wird es da jetzt bis zum 29.04. nicht geben.
Also oder in der nächsten
Aber dann, so mir die vergönnt ist, wird es da einige geben. Ja. Wir werden noch was geplant ist. Wir werden noch im April nochmal zum Zughafen zu kommen, dort ein Letter of Intent unterschreiben mit dem Flughafen als Stadt und mit dem Freistaat. Das sind die drei relevanten Akteure, um dort nochmal das deutlich auch nach außen zu symbolisieren, was wir davor haben.
Lassen Sie uns über Verkehrspolitik reden, über verkehrsberuhigte Innenstädte. Das ist ja so ein Thema, was sehr stark polarisiert, weil jeder seine Interessen, je nachdem wie er sich fortbewegt. Wir haben auf der einen Seite das Problem, diese 50.000 Einpendler, wir haben die Auspendler. Wie wollen Sie das Problem des Individualverkehrs lösen, dass unsere Innenstädte nicht wie in Stuttgart und in anderen Metropolen verstinken, giftig sind? Wie kriegen wir das hin mit der verkehrsberuhigten Innenstadt und trotzdem eine Mobilität hinzubekommen?
Ja, das ist wieder dieser Unterschied zwischen der großen allgemeinen Sicht und der ganz individuellen. Ja, irgendwie sind alle der Meinung, man muss eigentlich dafür sorgen, dass am besten der Verkehr völlig rausgehalten wird aus der Innenstadt, aber dann, wenn es dann ein konkreter Einzelfall, wäre es dann doch mal ganz schön, wenn man irgendwo nah rankommt. Nein, aber letztendlich kriegt man es zum einen hin mit einem unglaublich attraktiven ÖPNV, was er schon ist. Also gerade die Stadtbahn in Erfurt ist ja ein Segen, und wir haben unter allen deutschen Großstädten haben wir die zweithöchste ÖPNV-Nutzung nach Berlin. Mit dem Unterschied, dass unsere Straßenbahn im Regelfall immer fahren.
Dass man ich verstehe, was Sie meinen. Trotzdem kommen die Einpendler, versuchen die, und da habe ich verschiedene Berichte befragt, versuchen trotzdem mit ihrem PKW in die Innenstadt zu fahren.
Ja, Sie sind nicht nur der Einpendler. Die Masse derer, die sich in Erfurt bewegen, sind Erfurter. Wir haben eine große Einpendlerzahl, ja, knapp 50.000, aber die Masse derer, die durch Erfurt durchfahren, in Erfurt rumfahren, sind Erfurter und keine Einpendler. Und da muss man sagen, einmal Stärkung ÖPNV. Wir haben jetzt auch beschlossen, dass wir müssen die Straßenbahn neu anschaffen, wechseln mal, weil sie entsprechend Alter haben. Wir werden längere Züge kaufen wir jetzt, weil wirklich, das merkt ja jeder, der Straßenbahn fährt.
Also längere Straßenbahn,
weil einfach der Bedarf größer wird. Also die EFAG hat einen unglaublichen Zuwachs an Kunden. Also ich glaube, das spricht ja auch für die Attraktivität der Stadtbahn. Und jetzt die neuen Straßenbahnen, die kommen werden, die werden einfach länger sein, damit man auch mehr Leute transportieren kann. Dann werden wir natürlich die Begegnungszone weiter umsetzen, was heißt, dass wir eben das Fahren durch die Innenstadt im Kern nicht attraktiver machen.
Begegnungszone ist jetzt ein klares Bekenntnis zur Begegnungszone. Ja, ich frage das nochmal, weil Sie auch den Ruf haben, Autofreund zu sein und nicht so gerade jetzt so der Verfechter für Fahrradweg. Sind Sie nicht?
Ich fahre Auto, ja, aber ich fahre gelegentlich Fahrrad.
Und Sie sind hierher gelaufen, muss man
sagen. Ich bin hergelaufen.
Ja. Dann stellen Sie das mal klar.
Also, Herr Rose. Autofreund, das klingt ja so jetzt wie hier, das ist das Bild Westdeutschland 50er, 60er Jahre, autofreundliche Stadt, da sind wir ja in Erfurt wirklich weit von entfernt. Wir bauen ja keine großen Magistralen durch die Stadt durch.
Fakt ist eins, also, dass Begegnungszone ist nach wie vor, ja, steht auf jetzt, Ihrer Agenda, da stehen Sie zu.
Verstehe ich. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt.
Die einschlafenden Parkautomaten.
Genau. Und das ist jetzt ein Punkt, natürlich werden wir das freischalten. Und da geht es ja auch darum, dass man Pendler, also erstmal für die Erfurter, die da wohnen, dass die auch wirklich möglichst immer einen Parkplatz finden. Oder einfacher einen Parkplatz finden. Und dass die Pendler möglichst animiert werden, eben nicht mit ihrem Auto bis in die Innenstadt zu fahren, sondern vielleicht das Auto abzustellen auf dem Parkplatz.
Was heißt animiert? Das ist ja so,
wenn ich als Pendler mit einmal zahlen muss, da wo ich vorher unentgeltlich stand, könnte das ein Anreiz dafür sein, zu sagen, ich stelle mein Auto vielleicht auf dem Parkplatz in der Ulaanbaatar-Straße, ab Europaplatz und fahre mit der Straßenbahn.
Also mehr Anwohner, Parkflächen?
Bevorzugung der Anwohner und Benachteiligung der Pendler mit dem Ziel, dass Pendler umsteigen auf dem ÖPNV oder eben auch gemeinsam in die Stadt hineinfahren. Das ist ja ein der, und ich habe das nochmal geschoben, nicht weil ich es nicht gut fand, sondern weil wir einfach noch ein bisschen stärker kommunizieren müssen. Ja, also es ist wirklich so, dass das auch noch bei weitem nicht bei jedem Erfurter, der eigentlich davon profitiert.
Was heißt denn kommunizieren? Das verstehe ich nicht.
Es kam nicht bei jedem an, was wir vorhaben.
Aber das sieht man doch dann, wenn man sich da hinstellt, da ist der Automat, wenn man sich zahlen kann.
Eine entscheidende Größe war die Frage, wie viele Sonderparkgenehmigungen abgeholt wurden. Und dann haben 10% der Berechtigten hatten zum Stichtag gerade mal eine Sonderparkgenehmigung geholt. Daran merkt man schon, dass es noch nicht jeder wusste. Das werden wir jetzt noch machen, aber de facto wird es so sein, dass die Erfurter davon profitieren und dass es für die Einpendler, dass sie zahlen müssen und dann möglichst hoffentlich eher am Rande der Stadt parken und weiter mit der Straßenbahn fahren. Unabhängig davon muss man auch mal sagen, die Stadt ist gewachsen zu einem Zeitpunkt, wo es deutlich weniger Autos gab. Also zum Teil ist sie gewachsen zu einem Zeitpunkt, da gab es gar keine Autos. Ne? Aber selbst die Großwohnsiedlungen, die Plattenbaugebiete. Mensch, wenn ich an meine Kindheit denke, drei Familien ein Auto. Ne? Heute manchmal eine Familie drei Autos. Also irgendwo müssen sie halt stehen. Deswegen ist hier und da auf den Parkplätzen ein ziemlicher Druck drauf.
Der politische Gegner sagt ja, sie wollen die Einführung dieser Parkautomaten noch bis nach dem 15. und dann, um den Groll dann später abzufangen. Sie haben es trotzdem noch nicht erklärt, warum das jetzt nicht alles verzögert. Klares Bekenntnis zu der Beruhigungsbegegnungszone, und das wird auch kommen, dass man bezahlen muss für Parkplätze auch in den Regionen außerhalb der Innenstadt.
Sehen Sie, Herr Rose, das war jetzt falsch.
Was war falsch?
Sie haben was vergessen.
Okay.
Einpendler müssen bezahlen. Die dort wohnen, Erfurter, müssen nicht bezahlen.
Die können sich einen Anwohnerausweis besorgen.
Die können sich einen abholen, ne, und können dann mit diesem Anwohnerausweis dort parken. Der kostet auch ein paar Euro, aber jetzt nicht so unglaublich viel. Und die können de facto dort parken, und für die wird eher ein bisschen mehr Platz geschaffen zum Parken. Während die Einpendler, die von außen kommen, dann dort zahlen müssen. In der Hoffnung, dass der eine oder andere Einpendler sagt, so, dann fahre ich ÖPNV. Das ist das Ziel letztendlich, den Verkehr auch ein bisschen weiter rauszuhalten und die Parkplätze effektiver zu bewirtschaften und die Erfurter an der Stelle zu begünstigen. Weil es ist klar, wenn du da wohnst, möchtest du auch möglichst nicht einen Kilometer entfernt deinen Parkplatz haben, sondern irgendwo in der Nähe des Hauses. Aber weil Sie jetzt gerade sagen, alle, es wird manchmal auch leider Gottes vom politischen Mitwerber ein bisschen sehr verdichtet dargestellt.
Das ist Wahlkampf. Der dritte Wahlkampf jetzt, es ist der Ton rauer geworden, ist es härter geworden, oder sagen Sie, läuft eigentlich ganz fair im Moment? Also was jetzt so Angriffe betrifft, auch persönliche vielleicht.
Bisher läuft das halbwegs fair. Ich meine, es ist normal, dass im Wahlkampf auch mal zugespitzt wird, inhaltlich gesehen, aber ich sag mal so, das ist auch in Ordnung. Es gibt trotzdem Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Also persönliche Beleidigungen gehen gar nicht. Ja. Leuten was unterstellen, was nicht stimmt, geht überhaupt nicht. Also man darf nicht verkennen, das Leben geht weiter, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht. Man sieht sich zwei, drei und viermal. Und dann bin ich auch der Meinung, dass das ist auch Politiker. Man hat ja schon irgendwie ein bisschen Vorbildcharakter. Ja. Wir können uns nicht darüber aufregen, dass in Facebook und weiß der Geier wo zum Teil böse gelästert und geschmäht wird und dann mit uns genauso umgehen. Ne? Also ich denke schon, dass das dass eine gewisse Fairness dazugehört. Bisher ist es so.
Wie persönlich nehmen Sie denn das? Man kann es ja auch sportlich sehen, sagen, also es gibt ja doch Angriffe, Vorwürfe und sagen, Mensch, der Bausewein, dem fehlen die Vision, die Vorstellungen für die Stadt, das Innovative, ja,
ist halt so ein Verwalter. Was soll ich denn sagen als Herausforderer, der OB werden möchte, wenn ich eigentlich der Meinung bin, dass alles irgendwie funktioniert? Was sagt man da?
Wenn ich es wüsste, würde ich auch mit antreten, aber
das ist doch nicht unfair, sowas. Auch wenn ich Dinge anders sehe, okay. Ja, aber das ist nicht Unfairness. Ausdrücklich, das können Sie auch sagen. Ich denke trotzdem, dass man sich persönlich nicht beleidigen darf, dass man nicht das Blaue vom Himmel runterschwatzen darf und nicht irgendwelche Dinge behaupten sollte, wenn man weiß, dass sie nicht funktionieren. Und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Und man muss immer davon ausgehen, man sieht sich danach wieder.
Ich frage das deshalb, weil wir ja eine Polarisierung in der Gesellschaft erleben. Da geht ja der Riss durch Familien, durch Freundeskreise, durch Arbeitsteams und Kollektive, dass da wirklich gestritten wird. Das macht sich in der Zukunft des Landes und Europa deutlich. Die einen sagen, wir brauchen Abschottung, mehr zurück zum Nationalstaaten, und andere sagen, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen eine Öffnung. Und diese Diskussion, wie unser Land und vielleicht auch diese Stadt perspektivisch sich entwickeln soll, ist ja eine sehr emotionale, die sehr emotional geführt wird. Wie gehen Sie denn mit dem, ich sag's mal, milde politischen Mitbewerber um, mit der AfD? Das ist ja so, die einen sagen, mit denen darf man gar nicht reden, das sind Rechtsextreme.
Ich habe die Kandidaten bisher nicht gesehen, so gesehen konnte ich ja nicht mit denen reden. Er ist quasi nicht da.
Wie ist Ihre Strategie im Umgang mit der AfD?
Aufklärung. Also bisher ist mir keiner von denen untergekommen. Jetzt auch der Kandidat ist nicht da. Vielleicht kommt er noch die nächsten 5 Wochen. Mhm. Ich gehe mal davon aus. Ich würde sie jetzt bei Diskussionsrunden nicht ausgrenzen. Einfach mit reinnehmen und dann auch mal aufdecken, was sie zum Teil für einen Käse erzählen. Ja, das ist ja wirklich sehr verkürzt. Und dann muss man auch mal deutlich sagen, es ist ja eine Kommunalwahl. Ja, also die Art der Zuwanderung und Flüchtlingsströme und so weiter, die steuern wir nicht in Erfurt. Das wird woanders gemacht. Ja, Sicherheit, ja, mehr Polizei und so weiter, das kann man gerne fordern, aber das kann ich im Rathaus nicht entscheiden. Die Polizei ist Ländersache und in Teilen Bundessache. Das ist so, das macht ja auch der ein oder andere Mitbewerber, dass dann Themen gefahren werden, die schlichtweg die du nicht entscheiden kannst. Ja. Wir sind für andere Dinge zuständig. Aber ich würde sie jetzt nicht ausgrenzen, man muss einfach auch die Wähler der AfD muss man mit denen konfrontieren, was da zum Teil für einen Gram erzählt wird, ja, was mit der Realität nicht viel zu tun hat. Das ist halt grenzenloser Populismus. Und wir leben leider Gottes in einer Zeit, wo das Früchte trägt. Nicht nur in Deutschland, ganz Westeuropa. Gucken Sie an, Brexit, Großbritannien, ja, also wirtschaftlich gesehen, also die Briten werden noch merken, was sie damit gemacht haben. Also wo jetzt auch die Europäische Union eisern bleibt, da haben irgendwelche Populisten dem Volk was vorgegaukelt, was nicht stimmt. Ja, und das, man konnte bloß jahrzehntelang in Mitteleuropa, konnte man sagen, die gab es halt, die Populisten, aber sie haben halt eher unterirdische Wahlergebnisse geholt. Mittlerweile holen die eben ihre 10, 15, 20, 25%.
Eine einfache Wahl.
Aber generell mal, nochmal auf die ganze Frage Flüchtlinge hinzukommen. Ich meine, wir haben das nicht, wir haben sie zugewiesen bekommen.
Trotzdem
ich
haben
bin
sie
trotzdem der Meinung, dazu. Ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass wir in Erfurt gut gestimmt haben bisher. Also auch, dass wir darauf geachtet haben, möglichst kleine Unterkünfte zu schaffen, nicht die großen Massenunterkünfte zu schaffen, sie möglichst über das Stadtgebiet zu verteilen. In Erfurt musste nie ein Flüchtling auf der Straße schlafen oder im Zelt schlafen. Ja, das haben wir, also gerade wo viele, viele Flüchtlinge kamen, 2015 haben wir das gut gestemmt. Jetzt geht es um Integration für die bleiben dürfen.
Hm. Grundsätzlich ist ja eine einfache Wahrheit, dass wir nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland Zuwanderung brauchen. Wir haben einen massiven Fachkräftebedarf, wir haben eine Überalterung der Gesellschaft. Einige Sozialwissenschaftler reden von einer demografischen Katastrophe, sondern dass tatsächlich wir aussterben und die Gesellschaft sich vorbereiten muss auf Zuwanderung. Sind wir vorbereitet? Sind wir auch in Erfurt vorbereitet auf Zuwanderung?
Ja, wir bereiten uns darauf vor. Aber erstmal auch wieder eine Sache, die nicht hier entschieden wird, sondern im Bund. Aber wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz. Und Asylrecht hat mit Zuwanderung in dem Sinne nichts zu tun. Bei Asylrecht geht es darum, Menschen aufzunehmen, die zu Hause im Leib und Leben fürchten, die aufgrund ihrer Religion, ihrer, was weiß ich was, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Hautfarbe verfolgt werden. Zuwanderung, wenn man da mal nach Amerika schaut, Kanada schaut, Australien schaut, da gibt's ja durchaus Modelle. Und ich bin schon der Meinung, dass wir so ein Gesetz brauchen, nach klaren Kriterien. Wer kann zu uns kommen, da kann es auch soziale Kriterien geben. Also muss das jetzt nicht nur an wirtschaftlichen Kriterien festmachen. Aber wir brauchen das, haben Sie völlig recht. Solange wir 1,4 Kinder bekommen, haben wir sonst irgendwann in den nächsten 20, 30, 40 Jahren ein Rentenproblem. Ja, es ist einfach so. Die Leute werden glücklicherweise auch älter. Wenn ich sehe, in Erfurt bekommt jeder Bürger mit 90, 95, ab 100 jedes Jahr eine Karte von mir. Der Sterbe wird jeden Monat höher. Ich meine, das ist ja auch ein Segen.
Moment, Sie schreiben die Geburtstagskarten für über 100-Jährige.
Ja, und dann möglichst mit Besuch schaffe ich gar nicht mehr alle, weil es schon extrem viele sind.
Wirklich?
Ja, es sind mittlerweile, also zwischen 40 und 50, 100 Jahre.
Nein.
Doch. Als Manfred Ruge OB wurde, gab es eine Frau, die war 100. Also nur mal sehen, was für eine Entwicklung sich vollzieht. Die Leute werden glücklicherweise älter und ich sage Ihnen, den meisten siehst du es nicht an. Also gerade so ein paar 90-Jährige, 100-Jährige leben zum Teil noch alleine. Also dieses Bild, was manchmal propagiert wird, so dieser dahinsiechenden Alten, das ist Nonsens. Natürlich gibt es Menschen, die sind alt und denen geht's nicht mehr gut, ja. Und aber die Masse der über 80, über 90-Jährigen, die sind relativ fit, die haben ihre Wehwehchen, aber denen geht's vergleichsweise gut und denen sieht man es nicht an, dass sie so alt sind. Und eigentlich ist es ein Segen, dass viele Menschen bei uns heute so alt werden können. Deswegen sollten wir auch mal ein bisschen über das, nicht von Überalterung sprechen, sondern eigentlich das mal positiv übersetzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Unabhängig davon, solange die Geburtenrate da bleibt, wo sie ist, wenn wir Zuwanderung brauchen. Und ich kann auch einen 22-jährigen Kosovaren verstehen, der sagt, ich habe zu Hause keine Perspektive, ich möchte nach Deutschland, möchte Geld verdienen, möchte meine Familie ernähren. Und auch für die muss es Regelungen geben. Das heißt nicht, dass man jeden aufnimmt, der kommen will. Das ist auch nicht leistbar. Aber wir brauchen Regelungen, gesetzliche Regelungen dafür, nach welchen Kriterien jemand zu uns kommen kann. Und dazu gehört übrigens auch, die Hausordnung zu akzeptieren. Also niemand, der herkommt, muss sich unterwerfen. Religion ist Privatsache. Ja? Mhm. Das soll jeder soll glauben, was er will und auch noch eine Bereicherung der Kultur hat ja was. Aber solche Debatten, Gleichberechtigung der Frau, die müssen wir nicht mehr führen. Das ist entschieden, glücklicherweise. Bei uns sind Frauen gleichberechtigt. Und wer dauerhaft in diesem Land leben will, der muss das akzeptieren. Umgang Homosexuelle. Man muss sich ja selbst nicht annehmen für sich. Aber es sind ganz normale Menschen, die ich nicht in irgendeiner Form verfolgen oder was weiß ich was darf. Wer hier dauerhaft leben will, der muss das akzeptieren. Und wer dauerhaft hier leben will, der muss auch die deutsche Sprache lernen, weil es ist die Sprache, die man hier spricht. Also das sind Dinge, auf die muss man einfach als Staat achten. Wie gesagt, niemand muss
sich unterwerfen. Als Staat, also die staatlichen Forderungen, das muss geregelt werden, aber was kann eine Kommune, da gibt es sicher Grenzen, aber was kann eine Stadt da tun, um Integration, das hinzubekommen?
Ja, wir bieten mit der Volkshochschule zum Beispiel unglaublich viele Kurse an, ne? Integrationskurse und was weiß ich. Das ist das, was wir machen. Übrigens sind wir da auch schon eine Vorleistung gegangen zu einem Zeitpunkt, wo der Bund noch nicht so richtig wusste, wo die Reise hingeht. Also gerade, jetzt kommen wir springen jetzt ein bisschen hinher zwischen so Zuwanderungsgesetz und Integration von Flüchtlingen, die jedenfalls vorübergehend bleiben dürfen. Ich kann mich erinnern, 2015, als diese vielen tausend Flüchtlinge kamen, da wusste man wochenlang nichts aus Berlin, wo die Reise hingeht. Da hieß es nur, wir schaffen das, aber wie, hat einen keiner gesagt. Also wenn da nicht Verwaltung so agiert hätte, wie sie agiert hat, und übrigens auch viele, viele Ehrenamtliche so agiert hätten, wie sie agiert haben, das hat übrigens auch Hoffnung gemacht. Wer sich mal erinnert, vor 25 Jahren, zur Zeit der Jugoslawienkriege, da gab es von Seiten der Bevölkerung, also nicht so viele, die sich damit engagiert haben. Das war diesmal ganz, ganz anders. Viele, viele Menschen haben mitgeholfen.
Kommen wir abschließend immer noch zur Frage Image und auch zum Älterwerden. Also es gibt ja Männer, die dann in dem besten Alter graue Haare bekommen und so, also habe ich zumindest gehört. Und bei Ihnen, ich konnte das ja auch beobachten, dass Sie das grau. So, jetzt habe ich mehrere Anfragen bekommen. Also ich habe auf dem Wenigemarkt, habe ich am Sonntag gesessen und da waren an einem Tisch, die haben auf das Wahlplakat von Andreas Bausewein geguckt und gesagt, Mensch, was hat denn der neue für eine Agentur? Graue Haare, grauer Hintergrund. Also was ist denn das? Werden sich Ihre Plakate nochmal ändern? Das ist ja damals... ich meine, es sieht ja gut aus.
Der Hintergrund ist so leicht erdfarben.
Ja, ich gebe ja nur wieder, die haben damit, wie kann man das machen? Graue Haare, da sieht man den doch gar nicht, da wirkt er doch so blass.
Sehen Sie
so
aber, die Leute reden drüber. Ja. Und dann muss ich mal sagen, ich bin auf dem Plakat weder geschminkt, noch ist das Bild mit Photoshop bearbeitet. Ich sehe wirklich
so mit Gimp verarbeitet.
Das kann man nicht über alle Kandidaten so sagen.
Ah, interessant. Ja,
jetzt so gesehen ist das...
Jetzt laufen sie aber ganz schön ins Hochform auf
Alter. So gesehen, nein, das ist so meine Güte. Ja. Ich glaube nicht, dass man mit Plakaten eine Wahl gewinnt oder verliert. Man muss,
wirklich nicht.
Man muss zeigen,
dass man da ist. Aber da hätten sie doch ganz groß...
Die furchtbarsten SPD-Plakate, die es jemals gab es zur Bundestagswahl 98. Man hat die Kandidaten nicht erkannt. Gerade den Eltern haben sie alle Falten aus dem Gesicht rausgezogen. Und trotzdem war es eines der besten Ergebnisse, was die Partei jemals hatte. Ich glaube wirklich, man muss zeigen, dass man da ist. Und das war alles. Ja? Und ich meine, spätestens ab dieser Woche, wenn alle Kandidaten raushängen, sieht man die einzelnen Kandidaten nicht mehr. Ne? Dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es gibt die Großaufsteller noch.
Wesseln wir mal. Aber eine zweite Frage, die mir auch gestellt wurde, die ist, warum steht er nicht zu seiner Partei? SPD, da muss man wirklich mit der Lupe hin und muss gucken, ach SPD. Die Frage habe ich bekommen, warum steht er nicht zu seiner Partei?
Rechts oben neben meinem Kopf, das Quadrat, wo SPD drin steht, man erkennt das schon.
Inwiefern stehen Sie auch als Oberbürgermeister, Sie sollen ja für alle da sein, auch für die SPD? Also das ist jetzt wirklich tatsächlich eine ernsthafte Frage. Ja. Kandidieren Sie als SPD-Oberbürgermeister, als Andreas Bausewein, als Marke B. Oder
ich kandidiere als Andreas Bausewein, als OB der Stadt, kandidiere ich und kämpfe um eine dritte Wahlperiode.
Und sind und nebenbei noch Mitglied der SPD
und ich bin aus tiefster Überzeugung Sozialdemokrat. Aber diese Wahl ist keine Parteienwahl, sie ist eine Personenwahl. Und ich stehe zur SPD.
Zu welcher jetzt? Also zu der, die GroKo wollte oder die nicht wollte?
So ist die SPD normal. Ja, ich sag mal, sie ist die SPD ist nicht perfekt. Aber sie ist von allen Parteien, die es gibt.
Soweit, dass man sich entschuldigen muss? Ja, Tiefensee.
Nein, soweit ist es nicht. Ich bin der Meinung, dass man.
Tiefensee hat sich entschuldigt.
Ja, ich sehe ich anders. Ich bin der Meinung, dass nicht alles richtig war, was man gemacht hat. Ob man jetzt deswegen eine kollektive Entschuldigung aussprechen muss, ich sag mal so, wenn ich jetzt mal gucke, was ich und was wir in Erfurt gemacht haben in den letzten 12 Jahre, dann gibt es nichts, was ich mich entschuldigen muss. Ja, ich glaube, ich habe mit meinen Leuten gemeinsam diese Stadt vorangebracht.
Und dazu meinen Leuten, meinen Sie da die Verwaltung, Ihre
natürlich Partei, mit der Verwaltung, aber auch mit den Fraktionen des Stadtrates, die seit 12 Jahren die Haushalte beschließen und für Kitasanierung stimmen und für die Sanierung der Feuerwehren stimmen und für Investitionen stimmen und nicht pausenlos dagegen sind, ne, war das Prinzip. Die haben alle ihren Beitrag geleistet, dass Erfurt heute so dasteht, wie die Stadt dasteht.
Sie reden von der Kooperation zwischen Linkspartei Grünen und der SPD. Koalition ist ja nicht eine Kooperation.
Ja. Also mehr zum Schluss, Haushaltsrecht ist Stadtratsrecht, ne? Also Ich kann die tollsten Ideen haben, wenn der Stadtrat im Haushalt das nicht abstimmt, dann ist sie nicht umzusetzen. Die Idee, so gesehen, muss man da immer noch Mehrheiten suchen und die hat in Haushaltsfragen immer gestanden. Das war wichtig und richtig, weil das eben auch eine Entwicklung ermöglicht hat. Und wie gesagt, unabhängig davon ist die OB-Wahl eine Personenwahl. Ich sage auch glücklicherweise eine Personenwahl, weil natürlich ist es derzeit so, dass das... es gab schon bessere Zeiten für die SPD. Ne? Also Rückenwind ist das nicht, was ich gerade bekomme. Das ist eher so ein bisschen ein Lüftchen von vorne. Man kann darüber fragen, ob es vielleicht sogar ein Sturm ist. Aber das ist genauso, wie es auch zu meinen Vertrugeszeiten früher war. Ich glaube, dass die meisten Bürger der Stadt bei dieser Wahl die Parteien als zweitrangig betrachten. Die gucken sich die Personen an und die Partei spielt eine Rolle, aber eine untergeordnete.
Das heißt, in dieser Posten und dieser Mensch, der da auf diesem geschnitzten Stuhl sitzt, hat gar nicht so viel Macht. Er muss eigentlich, wenn ich es richtig sehe, vermitteln, kommunizieren und repräsentieren. Wo liegen denn die Machtbefugnis eines OB, also dass er die Ressourcen neu zuschneiden kann, ansonsten seine Dezernenten muss er sich auch wählen lassen von dem Stadtrat, er braucht die Mehrheit im Stadtrat.
Natürlich braucht man, also ich sag mal so, man ist gehandicapt, wenn man keine Mehrheit im Stadtrat hat. Ja. Mhm. Man kann die Richtung vorgeben und muss dann auch im Stadtrat um Mehrheiten streiten und man ist letztendlich auch der Verkäufer der Stadt nach außen hin.
Sind Sie Verkäufer und Vermittler und ein Kommunikator und gar nicht so ein Machttyp, der jetzt auf den Tisch haut und sagt, so machen wir es oder also
nochmal die
Jobbeschreibung einzugrenzen.
Ja. Für weitere Bewerber oder was?
Also, man muss ja,
nein, also ich sag mal, ich bin jetzt als Prinzip jetzt nicht unbedingt der Basta-Typ, ja. Was nicht heißt, dass ich jetzt alles bis zum Erbrechen gerne diskutiere. Aber man sollte schon versuchen, so kommunizieren und Mehrheiten zu finden. Ja. Und zum Schluss muss man aber sagen, so machen wir es jetzt. Ja. Aber jetzt, dass ich auf den Tisch permanent habe und sage, nur so und nicht anders, das ist jetzt nicht unbedingt meine Art. Und mit der bin ich bisher eigentlich ganz gut gefahren. Mhm. Ja, also ein Basta muss nicht sein.
Welche Rolle spielt der Amtsbonus und die
jetzige
Funktion? Es gibt ja Vorwürfe von politischen Mitbewerber, dass sie sagen, sie müssten das eigentlich trennen. Wahlkampfauftritte und das, was sie als OB machen. Das ist ja schwer zu trennen, fließt einander über. Allein das Gespräch ist eine Fragestunde, aber auch eine Bewerbung um das Amt. Trennen Sie das? Also ja, nehmen Sie da also Urlaub?
Dort, wo es geht, trenne ich. Ne?
Wenn es
Podiumsdiskussionen gibt, dann glaube ich, dass selber hin oder fahre mit dem Privatauto hin und eben nicht mit dem Dienstwagen, aber ich bin nun mal OB dieser Stadt und ich bin es auf jeden Fall bis zum 30.06. Ich werde es auch den ganzen Wahlkampf durch sein und wenn nachts um 2:10 mein Telefon klingelt, weil irgendwo was brennt, dann gehe ich auch dran und sage nicht, jetzt bin ich aber Privatmann und heute schlafe ich gerade.
Ne? 30.06.?
Die Wahlperiode geht bis 30.06.
Ach so, 15.
Also die Wahl ist im April, aber die Wahlperiode geht bis 30.06.
So lange haben Sie den Job noch und werden auch noch bezahlt dafür.
No.
Ja. Und dann geht's weiter. Herr Bausewein, wir haben jetzt noch wenige Minuten. Vielleicht versuchen Sie nochmal für die jetzt das erste Mal wählen dürfen. Da sind ja auch 3000 junge Wähler, die ja unter 18 sind, die Sie wählen dürfen.
Meine Tochter ist dabei.
5000 EU-Bürger zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. 5000 Menschen, die müssen seit 3 Monate gemeldet sein und dann dürfen die auch mitwählen. Also die können Sie auch wählen. Die Leute, die keinen deutschen Pass haben und eben die Jungen ab 16, die Sie vielleicht noch nicht so gut kennen. Warum wollen Sie den Job weitermachen? Was zeichnet Sie aus, Oberbürgermeister zu bleiben und was wollen Sie die nächste Zeit angehen? In den nächsten 6 Jahren sind Sie ja da. Ne? Können Sie das zusammenfassen für junge Menschen und für Leute, die neu dazugekommen sind nach Erfurt?
Kann man schon, aber ist vielleicht dann doch ein bisschen länger. Aber wenn die Leute, die in der Stadt leben, egal seit wann, wenn Sie der Meinung sind, dass Erfurt gut aufgestellt ist und dass Erfurt eine tolle Stadt ist, eine wachsende Stadt ist und auch der Meinung sind, dass ich daran meinen Anteil habe, dann wäre es schön, wenn Sie mir Vertrauen schenken und ich das fortsetzen kann. Und es gibt für die nächsten Jahre gibt's genug zu tun. Ich sage mal, das, was wir unbedingt vor der Brust haben, ist jetzt die ganze Frage Schulneubau, Schulsanierung. Das muss der Schwerpunkt der nächsten 10 Jahre werden. Ist er übrigens auch unabhängig.
Unhaltbare Zustände zum Teil.
Ja, aber es ist so, es gibt ja im Stadtrat dort auch unglaublich breite Mehrheiten, glücklicherweise, weil nächstes Jahr sind Stadtratswahlen, Mehrheiten können sich verändern und es ist gut, dass das unabhängig von politischen Mehrheiten alle relevanten Kräfte im Stadtrat sagen, ja, Schulneubau, Schulsanierung ist das Thema der nächsten Jahre. Dann geht es darum, die Bundesgartenschau umzusetzen. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, die ganze Frage sozialer Wohnungsbau, Baulandmodell, 20% sozialer Wohnungsbau. Das sind die entscheidenden Themen der nächsten Jahre und das bedarf aller Kraft, das umzusetzen. Also dieses Wachstum dieser Stadt gestalten.
Also könnte man sagen, Bauswein macht weiter, so wie es die letzten 12 Jahre gemacht hat. Oder gibt es da was Neues, wo Sie sagen, das will ich in dieser Amtsperiode noch durchziehen. Sie klar haben gesagt, ICE-City wollen Sie durchschneiden. Dann Buga. Gibt es noch ein persönliches Ziel, was Sie sich vorgenommen haben? Gesagt, das muss noch kommen in der Zeit.
Ja, das ist ja schon groß genug, sage ich mal. Also allein jetzt mal die Schulsanierung anzuschieben. Ne? Also wir haben es ja auf 10 Jahre angelegt. Das heißt, also das wird nicht abgeschlossen sein bis 2024. Aber diese Schulsanierung anzuschieben, auf den Weg zu bringen, diesen unglaublichen Investitionsumfang von 400 bis 450 Millionen, das ist die größte Investition, die Stadt Erfurt jemals getätigt hat für ein Projekt. Das ist, glaube ich, die Kernaufgabe der nächsten Jahre. Dann, dass die Buga zum Erfolg geführt wird. Hallo, ich meine, wir haben konservativ gerechnet, ne? Aber 2 Millionen Besucher müssen kommen. Ja? Und wenn es mehr werden, ist auch gut, dass die Baumaßnahmen bis dahin fertig werden. Das ist Stadtentwicklung, was Erfurt für Jahrzehnte hinweg prägen wird. Ja, die ganzen Gestaltungen der örtlichen Gärau und Petersberg, Aufstieg, vieles mehr. Das ist ja nicht nur für ein halbes Jahr, sondern im Grunde genommen für Jahrzehnte wird das Erfurt prägen und das muss funktionieren. Und da brauchst du eine entsprechende Schlagfrequenz, die auch vorgegeben wird von vorne. Und da gibt es viel zu tun. Aber ich sage ausdrücklich, es ist trotzdem eine dankbare Aufgabe, bei aller Schwere dieses Jobs, eine dankbare Aufgabe, Wachstum zu gestalten. Die meisten Bürgermeister in Thüringen, die müssen Schrumpfungen verwalten. Und da ist eine völlig andere Lage hier, glücklicherweise.
Am 15. April werden wir mehr wissen, vielleicht auch nicht, dann wird es am 29. dann eine Stichwahl geben.
Am 15.
Dachte ich mir, wenn es nicht klappen sollte, was machen Sie danach? Können Sie Privatier werden, sind ja versorgt, kümmern sich um Ihre Töchter und sagen sich so, jetzt flaniere ich durch Erfurt. Machen Sie sich tatsächlich in einer ruhigen Minute darüber Gedanken?
Gar nicht. Ich habe keinen Plan B. Ich hab auch kein Rückkehrrecht irgendwo hin. Wenn dieser Fall eintreten sollte, dann habe ich Zeit, bis zum 1. Juli mir Gedanken zu machen. Und da muss man sehen. Aber ich meine, ich will die Wahl gewinnen. Ich nehme auch eine gute Stimmung in der Stadt wahr. Und deswegen mache ich mir jetzt auch keine Gedanken für den Fall, dass es nicht so ist. Wenn es so kommen sollte, mache ich mir dann noch Gedanken, aber nicht vorher.
Sagt Andreas Bausewein, der Amtsinhaber. Und am 15. April ist Oberbürgermeisterwahl. Dann wird sich rausstellen, gibt es eine Stichwahl oder schafft es der eine oder die andere im ersten Wahlgang. Ich bedanke mich bei Andreas Bausewein. Noch gute Gesundheit bis zur Wahl, darüber hinaus natürlich auch. Und wir hören und sehen uns ja dann noch zum Streitgespräch mit Marion Walzmann.
Freue ich mich drauf.
Ja, freuen Sie sich wirklich drauf. Ja? Also natürlich. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.